Ich möchte heute predigen über einen Vers in Epheser 4, Vers 1, wo Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ist ja vielleicht auch ganz praktisch, ein bisschen was ausholen, wie ich zu Jesus gekommen bin, damit ihr versteht, warum mir dieser Vers so wichtig ist. Ich komme also aus Eckernförde, mein Opa hatte eine Werft aufgebaut, ich bin Segler. Mit 14 Jahren war ich Barkeeper auf dem Bäderdampfer meines Opas und bin dann von der Schule geflogen wegen Drogenhandels. Das war damals so die Jesus-People-Welle und so fort. Also eigentlich davor die Woodstock-Welle, da war ich also drauf und dann Jesus-People-Welle. Und das lief dann nicht so ganz so, wie meine Eltern sich das gedacht haben. Und irgendwann traf ich einen Typ, der erzählte mir, das, was du eigentlich suchst, ist Jesus. Und da habe ich gedacht, der hat ein Rad ab. Ich darf doch hier Deutsch reden, ne? Also ich komme aus Luthers Land. Und Luther hat einen berühmten Satz gesagt, man muss dem Volk aufs Maul schauen. Genau. Und deshalb erlaubt mir bitte, Deutsch zu reden. Ich kann auch ganz verschnörkelt, wenn ich mit Politikern bin, so, ne? Aber heute nicht unter euch, da darf ich mal Deutsch reden, ja? Ist das in Ordnung? Jedenfalls, ich habe damals gedacht, der spinnt. Aber der lebte mir so ein authentisches Christsein vor, dass ich dann 2 Jahre später, als Abitur unmöglich war und ich bin auf dem 2. Bildungsweg, dann eigentlich sollte ich ja das Unternehmen übernehmen. Also meine Eltern waren jetzt keine schlechte Familie oder so. Aber es war halt so ein Doppelleben entstanden. Auf der einen Seite war ich halt der Partyhengst der Stadt. Erster Discjockey im ersten frei gewählten Haus der Jugend Deutschlands und so, weißt du, hammermäßig rebellisch. Und auf der anderen Seite waren wir halt eine etablierte Familie. Und das passte irgendwann überhaupt nicht mehr zusammen. Und irgendwann kam mir der kluge Gedanke, dass ich sagte, meine Güte, du hast alles ausprobiert. Okkultismus, Reisen, Mädchen, Literatur, Drogen, Alkohol. Warum eigentlich nicht Jesus? So schlecht kann er gar nicht sein. Und dann war so mein Leben an so einem Punkt angekommen. Ich hatte mich total zerstritten mit der Freundin, die jetzt meine Frau ist. Und dann merkte ich, das geht so nicht weiter. Und habe ihr dann gesagt, pass mal auf, wir können jetzt hier nicht mehr weiter uns kaputt machen. Ich gehe mal zu dem Günther und frage ihn mal, ob sein komischer Jesus mir helfen kann. Und dann bin ich zu dem hingefahren, 2 Stunden, der war weit weggezogen und habe dem mein Leben gebeichtet quasi. Und dann sagt er zu mir, willst du nun Jesus nachfolgen oder nicht? Und ich habe gedacht, der hat ein Rad, weil der hat gar nicht zugehört. Jesus war für mich da. Ich hatte auch auf Droge Bibel gelesen. Das war damals so wie Hermann Hesse lesen. Also war einfach dabei. Also du lachst, du weißt, wovon ich rede. Ja. Jesus war toll. Also alles, was Jesus machte, fand ich stark. Und hier bin ich. Und jetzt soll ich Jesus nachfolgen? Wie geht denn das? Und dann hat er mir eben immens geholfen, dass er mir sagte, hör mal, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann kommt er zu dir. Und er hilft dir, das, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist, zu lassen und das, was gut ist in deinem Leben, dass das wieder gefördert wird. Und damit hat er mir so einen religiösen Zahn gezogen, der ganz wichtig war für mich gezogen zu werden, weil ich hatte wirklich gedacht, ich muss aus mir selbst die Kraft entwickeln, gut zu sein. Und das wusste ich, dass ich das nicht konnte. Ich konnte nicht mal die Rothändle wegdrücken. Das war damals so 2, 3 Schachteln am Tag. Und dann saß ich das erste Mal in so einem Gottesdienst, wie ihr hier auch habt hier, und die Leute beteten und haben die Hände hochgehoben und Halleluja und danke, Jesus, dass du da bist. Und ich gucke so durch die Reihen und denke, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Wo ist er eigentlich? Und so. Und ich war so naiv, ja. Und keine Ahnung von irgendwie Christentum und so. Und irgendwann kam mir dann in diesem Gottesdienst der Gedanke, vielleicht ist Jesus ja wirklich da. Vielleicht haben die alle hier was erlebt, was du nicht erlebt hast. Das kannte ich ja von der Droge. Man kann ja auf der Droge was erleben, was andere nicht erleben. Also habe ich gedacht, vielleicht fehlt da was, ja. Und weil die alle so beteten, habe ich gedacht, bete auch mal. Und das ging nicht. Ich war so voll mit okkultem Zeug, das war wie Beton hier drin. Und ich war so berechnend und durch Drogenverkauf musst du punchen und all so ein Zeug. Es ging also nur um mich immer die ganze Zeit. Und dann betete ich aber leise und habe gesagt, Jesus, wenn du wirklich da bist, dann offenbar dich mir. So ähnlich. Und dann fiel mir plötzlich aus dem Konfirmandenunterricht was ein. Und vergib mir meine Schuld. Weil das wusste ich, dass ich ordentlich auf dem Kerbholz hatte. Und dann kam Jesus. Schwer zu beschreiben. Also es ist wie, als wenn man in einem dunklen Raum ist und trotzdem spürt, da ist jemand. Ich habe Jesus nicht gesehen mit meinen Augen, aber die Majestät, die auf mich zukam, war unglaublich. So eine Autorität, eine Liebe, ein Frieden, eine Kraft. Ich fing am ganzen Leib an zu klabbern. Meine Freundin saß neben mir, die dachte, ich habe einen Flashback. Ich war so bewegt und so ergriffen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Der Atem blieb mir weg. Und dann kam Jesus und griff in mich hinein und holte all diesen Beton raus und füllte mich eimerweise mit Glück. Und in diesen Momenten passierten bei mir, ich weiß nicht, wie lange das dauerte, aber passierten bei mir vier Dinge. Das erste war, ich wusste, das ist Jesus. Ich hatte nicht Allah angerufen, ich hatte nicht Buddha angerufen, nicht mal Che Guevara. Ich habe Jesus angerufen. Und ich wusste, das ist Jesus. Das zweite, was innerhalb von Sekunden abging, war, dass ich wusste, die Bibel stimmt. Weil ich mich erinnerte, dass da geschrieben steht, klopft an und euch wird aufgetan. Und das ist genau das, was ich gerade erlebte. Und mir war klar, du kannst die Bibel irgendwo in der Welt lesen, die ist immer gleich. Aber ich erlebe das jetzt gerade. Das dritte war, ich wusste, dass mir meine Schuld vergeben ist, weil ich habe mich noch nie so wohl und leicht gefühlt wie in diesem Moment. Und das vierte, und das ist bei mir was Besonderes, ich wusste, dass Gott will, dass ich Pastor werde. Das ist schwer zu beschreiben, aber ich wusste ja nicht mal, wie man Pastor schreibt. Ich hab keine Ahnung gehabt, was das da war in mir. Ich wusste nur, ich bin berufen. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, wie das abging, aber es war ein inneres Bewusstsein, so wie ich weiß, dass ich Thorsten bin, weiß ich, dass ich berufen bin. Und ich weiß, dass Jesus mir damals gesagt hat, was du jetzt erlebst, das ist das, was deine Drogenfreunde suchen. Geh hin und verkündige. Und es war also kein Mensch, der mir das erzählt hat. Und deshalb, als dieser Vers mir dann bewusst wurde, dass Paulus sagt, wir sollen würdig wandeln der Berufung, mit der wir berufen worden sind, wusste ich zwar noch nicht, was das bedeutet, aber ich spürte in mir eine Kraft, die mich dahin zog, zu sagen, wenn ich denn berufen bin, dann muss ich das auch ausleben. Und war in meiner kleinen Stadt damals keine Gemeinde und meine Freundin hat sich dann auch entschieden, das war sowieso ganz genial, also die hat sich dann auch für Jesus entschieden, das war sehr praktisch. So haben wir uns am selben Tag entschieden für Jesus. Wir sind am selben Tag getauft worden. Wir sind am selben Tag erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Wir haben am selben Tag geheiratet. Wir sind am selben Tag Eltern geworden, am selben Tag Großeltern geworden. Wenn es so weitergeht, werden wir doch am selben Tag entrückt. Also war ganz genial. Und ich kam also dann irgendwie doch mit Christen in Kiel zusammen. Ein Klassenkamerad von mir hatte sich vorher bekehrt. Das ist einer der Chefs von Ignis. Also es war total schön, wie Gott uns da geführt und geholfen hat. Und die erklärt mir ja, wenn du wirklich berufen bist, dann musst du auf eine Bibelschule gehen. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Lernt da die Bibel wachsen, so wie in der Baumschule? Oder ich weiß, keine Ahnung von nix, ja. Und dann, naja gut, dann habe ich dann das Abi doch noch hingekriegt und bin dann auf die Bibelschule gegangen. Und dann haben die mir da erklärt, die haben das doch gut gemeint. Hör mal, wenn du wirklich berufen bist, dann wandel würdig der Berufung. Zu Deutsch, schneid mal die Haare ab, tüdel dir mal einen Schlips um. Ich habe doch vorher noch einen Schlips getragen. Aber however, heute macht mir das gar nichts, ob ich einen habe oder peng. Aber damals habe ich gedacht, okay, jetzt fange ich an, würdig zu wandeln. Und da muss man natürlich beten lernen und Bibel lesen lernen und all diese Sachen. Und das haben die ja gut gemeint, nur bei mir fiel das Stück für Stück in so einen falschen Schlitz rein, weil ich hatte 20 Jahre meines Lebens verplempert. Und jetzt wollte ich doch würdig wandeln. Ich wollte doch beweisen, dass ich wirklich jetzt auf der guten Seite bin. Ich bin kein Drogenhändler mehr. Ich bin nicht mehr der Schlitz, oder dass die Eltern beklaut, um Kohle zu schaffen. Ich bin jetzt ein guter Junge. Ich bin ein fleißiger Junge. Und damals kamen die ersten Russlandsdeutschen auf die Bibelschule. Die waren dann morgens um 5 in der Gebetskammer und haben gebrüllt, bis die Fenster rausflogen. So stark haben die gebetet. Wer war damit bei? Ich. Und manchmal im Unterricht wurde ich natürlich vergackeiert von den Pastorensöhnen, weil ich ja all diese Bibelfragen gar nicht kannte. Ich war doch, hatte doch keine Ahnung von der Bibel und die kannten die Bibel natürlich aus der Sonntagsschule. Also ich wusste nicht, ob Adam Bauchnabel hat und ob alle Tiere wirklich in der Arche waren. Das wusste ich alles nicht. Also habe ich gefragt. All die wichtigen Fragen. Und das hat denen natürlich, ist denen auf den Wecker gegangen da in der Bibelschule. Also haben sie mir gesagt, hör mal, du musst würdig wandeln. Und ich wusste nicht, wovon sie reden. Ich wusste nur, wenn ich um 7:30 zum Frühstück kam, da saßen die Herren Pastorensöhne und frühstückten dann noch mit Schlafblick und so. Und die guckte ich dann natürlich auch an in Reaktion auf die ständige Korrektur, die ich kriegte. Und fragte die dann mir, wo warst du dann eigentlich heute Morgen um 5? Pastorensöhne, betet ihr auch mal? So, weißt du, und dann merkte ich nicht, dass in mir etwas ablief, was viele, viele Jahre später erst durch prophetische Leute bei mir gelockert wurde, nämlich dass ich würdig wandeln wollte der Berufung, von der ich wusste, dass ich berufen bin. Und ich reise viel rum, Geschwister, und ich komme in viele Gemeinden, die das sehr, sehr gut meinen. Und wo ich glaube, dass auch viele berufen sind. Ich glaube, grundsätzlich ist jeder Christ berufen. Wir sollen alle hingehen in alle Welt. Das ist nicht nur Aufgabe der Apostel, sondern das ist wirklich tatsächlich Aufgabe jedes Christen. Und ich weiß, dass jeder Christ eine Berufung hat. Und es kommt manchmal aus besten Meinungen, dass man diesen Christen dann sagt, nun wandel mal würdig. Ja, wie denn? Und ich habe ein Beispiel gefunden. Ich habe mal versucht, in Sangerhausen eine Gemeinde zu bauen. Das ist das größte Rosarium der Welt. Die Boden, der ist sehr kupferhaltig da. Die haben Rosen aus der ganzen Welt, Tausende. Wenn ihr euch mal richtig was Gutes tut, dann fahrt ihr im Juni, wenn die Rosen aufblühen, fahrt ihr nach Sangerhausen. Und ich habe da gelernt, eben Rosen zu lieben. Ich habe über 30 Rosen bei mir im Garten. Also, und wenn man einen Rosengarten hat, dann mag man natürlich nicht so gerne Unkraut auf dem Rasen. Das passt dann nicht, ne? Das muss also schon schick sein. Und ganz schlimm ist die Löwenzahnplage. Und wenn ich dann durch den Garten gehe und sage, der Löwenzahn muss raus mit dem Stecheisen, so richtig tief, so wie ein Pastor. Die Sünde muss raus aus der Gemeinde. Weißt du? Und dann denke ich, ich bin fertig, Schweiß weg und so. Und dann kommen die Enkelkinder, Opa, 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 da ist doch einer. Nö, kann doch nicht angehen. Und dann spiele ich natürlich mit und daddel dann dahin und nochmal wieder tief rein. Da unterm Trampolin, da ist noch einer. Dann habe ich gedacht, das ist doch eine gute Illustration. Und habe meine Frau mal gebeten, das Ding einzuschweißen. Könnt ihr das sehen? So eine Wurzel und so eine kleine Pflanze. Weil das Ding mit dem Epheserbrief ist nämlich dies. Epheser 4 ist nicht der Anfang vom Brief. Ich weiß, jetzt wollt ihr eine Sonderkollekte aufsammeln, weil ich noch neben der Predigt Matheunterricht mache. Können wir auch noch eine Sonderkollekte extra einsammeln, weil es ist wirklich tief. Epheser 4 ist nicht der Anfang. Vor Epheser 4 kommt Epheser 1 und 2 und 3. Wow, ne? Allein schon wegen der Erkenntnis hat es sich gelohnt, heute Morgen hierher zu kommen. Und das Interessante ist, im Epheserbrief insbesondere ist, du verstehst Epheser 4 und 5 und 6 nicht oder falsch, wenn du nicht 1 und 2 und 3 kapierst. Und in Epheser 3 steht zum Beispiel im dritten Kapitel, einer meiner Lieblingsverse, im 17. Vers, da betet Paulus, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sein sollen. Damit wir die ganze Erkenntnis Gottes überhaupt erkennen können. Das heißt, die Voraussetzung der Berufung würdig zu wandeln, mit der Gott uns berufen hat, ist, in Liebe gewurzelt zu sein. Da habe ich gedacht, das ist doch eine super Illustration. Und guckt euch das mal an. Sonne, Wurzel und das ist die Pflanze. Geschwister, in dieser Pflanze hier ist immer noch die Berufung drin. Wir würden sagen, die DNA. Die DNA dieser Pflanze ist, dass sie Saft zieht und dann aus den Blättern heraus Energie umwandelt. Dann kommt da so eine Röhrchen, dann wird es hübsch gelb. Ne? Ihr kennt Löwenzahn. Und dann kommt das, was die Kinder so lieben, dann kommen die Fallschirme. Die Kinder lieben das, jeder Gärtner fallen die Haare aus. Sagt, nein, doch nicht bei mir im Garten, jetzt die Fallschirme lospusten. Ist irgendjemand hier mit dem grünen Daumen? Wisst ihr, wovon ich rede? Du hast einen grünen Daumen, du weißt, wovon ich rede, ja? Bitte nicht! Aber jetzt grundsätzlich ist die Pflanze dafür gebaut, dass sie halt diese Frucht bringt. Was passiert mit dieser Pflanze, wenn ich der jetzt sage, liebe Pflanze, hör mal zu, wandel jetzt mal würdig der Berufung, mit der du berufen bist. Was passiert da? Nuscht nix. Gar nichts. Im Gegenteil. Normalerweise würde man sagen, diese Pflanze braucht zusätzlich Sonne. Ne? Also ihr wisst das aus der Biologie, die Sonnenstrahlen gehen auf die Blätter. Photosynthese macht Energie, das dann eben mit dem Saft der Wurzel und der Energie der Sonne dann die Frucht bringt, die Berufung auslebt. Ich dachte, tolle Illustration. Werdet ihr euch merken. Das ist der Zustand in vielen Gemeinden. Guck mal, in vielen Gemeinden passiert es, dass Gnade auftaucht. Die Gnadensonne scheint. Gemeinden erleben, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen befreit werden, dass Gebetserhörungen da sind, dass Menschen heil werden, wenn man für Kranke betet. Das passiert. Ehen, die kaputt sind, werden plötzlich wieder heil. Und das ist Gnade. Die Gnadensonne scheint rein in die Gemeinden. Nur, da gibt es Leute in den Gemeinden, die sind nicht gewurzelt. Und obwohl Gnade kommt, können sie mit der Gnade nichts anfangen. Im Gegenteil, es vertrocknet sie. Weil wenn man das Ding jetzt hier in die Sonne legt, ist alles aus. Weil das Ding ist nicht gewurzelt. Und viele Christen hin und her sind nicht gewurzelt in der Liebe, die Gott uns gibt und schenkt, in der wir leben sollen und dürfen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber ich bringe euch ein Beispiel. In einer Gemeinde kommt ein Mann nach vorne ans Mikrofon und gibt Zeugnis. Er war ganz frisch getauft und erzählt, er hat eine Diagnose, Krebs. Und er war Montag beim Arzt gewesen, nach der Taufe. Und der Arzt hat ihn von Kopf bis Fuß durchsucht und der Krebs sei verschwunden. Und er wüsste gar nicht, wie das geschehen ist. Aber seitdem er sein Leben Jesus gegeben hat, passiert ihm so viel Heil, dass er jetzt sogar körperlich gesund geworden ist. Gnade. Und er erzählt das so frei. Und jetzt könnte man doch denken, die ganze Gemeinde springt auf die Stühle und sagt, yeah, Halleluja, das Reich Gottes ist angebrochen. Jemand ist geheilt worden von Krebs, dieser üblen Geißel. Ich hasse Krebs. Und das machen die meisten auch, sind total begeistert, geben Jesus Ehre, Applaus und freuen sich und so weiter. Nur da sitzt ein Ältester. Der hat denselben Krebs. Der hat die Gemeinde aufgebaut. Der hat mit seinen Händen die Mauern mit hochgemauert. Der sitzt da seit 40 Jahren. Toller Mann, hingegebener Bruder. Und jetzt kommt's. Jetzt hört er plötzlich dieses Zeugnis. Hört er von der Gnade, die wirksam geworden ist. Und in ihm denkt sich es plötzlich, wahrscheinlich liebt Gott mich nicht so wie den, weil ich bin nicht geheilt. Weiß irgendjemand, wovon ich rede hier? Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Wenn ich in dem Moment, wo ich Gott nicht mehr verstehe, die Liebe Gottes hinterfrage, geht mein Herz zu. Und mein Wunder geht weiter weg von mir. In dem Moment, wo ich, obwohl ich selbst noch nicht geheilt bin, aufspringe und juble, dass Gott einmal ein Wunder getan hat, die Gnade einmal sichtbar geworden ist, bleibt mein Herz offen, dass auch ich mein Wunder bekomme, denn ich soll mich doch freuen mit denen, die sich freuen. Also das Trauern mit den Trauern kriegen die Deutschen ganz gut hin. Aber das Freuen mit den Freuden, das ist ein bisschen anstrengender, weil es kostet die Überwindung, dass ich sage, ich möchte doch auch geheilt werden, was ich gut verstehen kann. Geschwister, und ich verstehe auch nicht, warum nicht jeder sofort geheilt wird. Also ich bin da immer noch am Tasten und Suchen. Ich weiß nur, dass Gott heilt. Und wann das stattfindet, weiß ich nicht. Ich weiß, der Tod ist die ultimative Heilung, weil im Himmel ist keiner mehr krank. Aber das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich möchte hier mehr Heilung, richtig? Nur oder irgendjemand nicht hier. Doch, wer kann sich vorstellen, noch ein bisschen mehr Krebsheilung, ein bisschen mehr Totenauferweckung, so alles, was so das normale Programm. Und Amen? So, also Gnade wirkt. Aber es gibt Geschwister, die unter der Gnade vertrocknen, weil sie Gott nicht verstehen. Und Geschwister, das ist eine Definitionssache. Du kannst Gott nicht verstehen. Der ist Gott und du nicht. Also wenn du die Erkenntnis hast, hast du schon richtig was gewonnen. Erstens, es gibt einen Gott und zweitens, du bist es nicht. Also das ist ganz tief jetzt. Das ist wieder eine Sonderkollekte wert. Also der ist so gut, der Satz. Der ist so gut. Das heißt, Gott hat andere Pläne. Aber er möchte sich uns anvertrauen. Und die Wurzel von all dem, dass wir überhaupt würdig wandeln können der Berufung, dass wir überhaupt diese Dinge erschließen, ist seine Liebe. Und wenn du schwach bist in dem Glauben an seine Liebe, werden sich viele, viele Sachen für dich nicht erschließen. Epheser 4, 5, 6. Du stehst einmal davor und sagst, wie geht das? Die Grundlage, die Wurzel dass du überhaupt wachsen kannst, ist Gottes Liebe. Schaut mal, mein Problem war damals, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich doch irgendwie beweisen, ich bin ein guter Junge und ich müsste doch irgendwie beweisen, dass ich Jesus liebe. Weil die Bibelschule hinterfragte das ja bei mir, weil ich eben so junggläubig war. Ich war der Jüngste auf der Bibelschule, der jemals da rumlief. Ich war erst ein Dreivierteljahr gläubig. Also ohne, dass die das wollten, bin ich in eine Schiene reingerutscht, dass ich anfing, belegen zu wollen, dass ich Gott liebe. Und das ist eine ganz, ganz schiefe Nummer. Man nennt das auch Gesetzlichkeit. Und da machst du alles kaputt, weil du fängst an zu richten. Du fängst an zu vergleichen. Du fängst an zu beurteilen. Kinder freuen sich. Kinder sind die, die in der Liebe aufwachsen. Ohne Liebe würde kein Kind aufwachsen. Oder die Kinder, die das zwangshaft so erleben, die haben einen Schaden. Wir brauchen das Bewusstsein, dass wir geliebt sind. Und ich habe das halbe Neue Testament falsch verstanden. Zumindest in den Anfangsjahren. Die Berufung war echt, das war alles echt. Aber Gott hat mich auch rausgeführt. Halleluja. Aber ich bringe euch ein Beispiel. Einer meiner Lieblingsverse, Galater 2, Vers 20, sagt Paulus, nunmehr lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich lebe, lebe ich in den Glauben an den Sohn Gottes. Nun können wir ja mal rausgehen und evangelisieren hier und sagen, so, Kempten, hört mal zu. Ihr müsst unbedingt Jesus kennenlernen, ihr müsst unbedingt in die Gemeinde kommen, dann lebt ihr nicht mehr. Na, Halleluja, dann sagen sie, nee, vielen Dank, ich habe schon genug Probleme, ich brauche nicht auch noch Christ werden. Aber der Satz geht ja so weiter. Der Christus, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Das heißt zu Deutsch, meine Hingabe an Christus ist nicht die Voraussetzung, sondern das Ergebnis. Also ich begreife, Christus hat mich geliebt, hat sich komplett für mich hingegeben und meine Antwort auf diese unglaubliche Liebe ist, dass ich sage, oh Herr, das hast du für mich getan, dann liebe ich dich zurück. Das ist also keine Voraussetzung, sondern ich begreife zuerst, Christus liebt mich. Das ist jetzt kein Sonntagsschulsong, sondern das ist eine total wichtige Botschaft. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Könnt ihr das ernsthaft zu euch sagen? Kannst du ernsthaft, denk nach, kannst du das zu dir sagen? Jesus liebt mich? Versuch mal. Sag das mal zu dir. Mit Überzeugung. Jesus liebt mich, der mich geliebt hat. Versuch mal. Seid nicht so scheu. Guck mal deinen Nachbarn in die Augen und sag, Jesus liebt dich. Das ist die Grundlage, das ist die Wurzel. Ich predige Basics heute. Aber ohne diese Wurzel ist alles, was du für Christus tust, ein Hinterherlaufen und nicht aus der Fülle leben. Ich bringe noch ein Beispiel, es hat noch nicht richtig durchgerutscht. Ich gebe mich so schnell auf. Johannes 14, Top-Vers. Oh, Mann, habe ich darauf rumgekaut. In Johannes 14 sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Also, was hat Thorsten gemacht? Thorsten hat versucht, die Gebote einzuhalten. Mal ganz unabhängig davon, die Gebote sind sehr gut, Geschwister. Also, wer von euch meint, dass Kempten, wenn sie die 10 Gebote halten würden, alle in Kempten halten die 10 Gebote, dass die Stadt besser aussehen würde? Komplett. Keine Polizei nötig und so fort. Ja, also großartig. Gefängnisse überflüssig. Also die 10 Gebote oder die Bergpredigt, absolut gut. Das Wort Gottes ist absolut gut. Nur, dass da keine Diskussion entsteht. Jetzt habe ich das versucht. Ich wollte doch würdig wandeln, der Berufung, mit der ich berufen bin, was ich wusste, dass ich bin. Und habe versucht, das Wort zu halten. Und merkte nicht, wie ich heiß laufe. Wenn du das nicht schaffst, wirst du ein Heuchler. Meistens fängst du dann an, andere zu beurteilen. Ich habe gestern diesen Vers gehört, der hat dir so gut gefallen, ja. Bitte sei doch jetzt nicht sauer darüber, dass die anderen nur anders sündigen wie du. Aber das macht Trennung in die Gemeinde, weil man immer dann, der macht was, das machst du noch? Und geht ja gar nicht, ja. Ich meine, verstehe das nicht falsch. Sünde bringt immer Tod. Der Sünde sollt ist Tod. Ende der Durchsage. Wo immer Sünde stattfindet, passiert Tod. Also, na klar, müssen wir das Wort halten. Logo, jetzt kommt nur, Moment mal. Also, ich muss jetzt beweisen, dass ich Jesus liebe, indem ich sein Wort halte. Oder, um Jesus zu lieben, muss ich sein Wort halten. Und der Gaul ist schon wieder falsch rum aufgezäumt. Was hat Jesus mit dem Vers in Johannes 14 gemeint? Geschwister, überleg doch mal. Jesus war in den Endzeitreden. Das heißt, er wusste, in ein paar Tagen gehe ich ans Kreuz oder vielleicht noch den nächsten Tag sogar. Ich muss die Jungs vorbereiten, dass die, wenn ich zum Vater gehe, das Reich übernehmen. Und er wusste, dass seine Jungs Männer des Alten Testaments waren. Wo das heißt, du musst das Wort tun, um zu leben. Und Jesus will sie vorbereiten und sagt, Jungs, pass mal auf, ich weiß, dass ihr alle so gepolt seid. Aber jetzt kommt was Neues. Früher war das so, dass ihr dachtet, ihr müsstet aus eigener Energie das Wort Gottes halten. Aber schon Hesekiel verheißt das in der Jahreslosung. Das funktioniert im Neuen Bund nicht mehr. Sondern im Neuen Bund ist das so, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Und auf dieses neue Herz schreibt er sein Wort, schreibt er seine Gebote. Also er macht die Jungs bereit und sagt, Jungs, pass mal auf, ihr wollt gerne das Wort halten, verstehe ich wunderbar, aber ich sage euch mal was, Jungs, wirklich, wenn ihr mein Wort halten wollt, gibt es nur eine einzige Chance, dass ihr mich liebt. Das sagt Jesus da. Denn wenn du Jesus liebst, ist Sünde uninteressant. Das läuft dann dir runter wie Wasser vom Erpel. Sünde? Was ist das denn eigentlich? Das ist so hier wie die beiden Verliebten hier. Ne? Wenn jetzt irgend so ein hübsches Mädchen hier rumkommt und baggert den Pastor hier an und sagt, Pastor, siehst du nicht, wie schön ich bin? Dann sagt er, ey, pass mal auf, du bist wirklich hübsch, aber meine Frau, du kannst da nicht dran klingeln. Warum? Weil er verliebt ist. Hinkt das Beispiel oder könnt ihr damit? Guck mal, wenn ich so verliebt bin in Jesus, dass Jesus mir mein Ein und Alles ist. Ich bin erfüllt mit der Liebe von Jesus. Jesus liebt mich und ich liebe Jesus. Und dann klopft einer an und sagt, kannst du auch noch mal was anderes lieben? Allah oder Buddha oder... Dann sag ich, hä? Ich habe das so oft, dass Christen dieses Geheimnis nicht kennen. Manchmal kommen Männer zu mir und sagen, ja, ich habe Probleme mit Internetpornografie, deshalb habe ich den Rechner zugeklebt. Und ich gesagt, Junge, pass mal auf, das kannst du machen, wie du willst. Aber es hilft wirklich mehr, wenn du auf Jesus schaust. Weil du musst hinwegschauen auf Jesus, weg von der Sünde hin zu Jesus. Und je mehr du Jesus hast, desto mehr hast du innerlich die Kraft, Nein zu sagen. Die Versuchung bleibt. Aber du hast die Kraft in deinem Herzen, das Wort zu halten, weil du Jesus liebst. Hallo, rede ich hier zu irgendjemandem? Seid ihr noch da, ja? Damals gab es so einen Schlager, ich weiß nicht, die Alten, du kannst dich ja vielleicht kennen, ja? Der fiel mir ein bei der Predigtvorbereitung. Der war so schmalzig, dass ich den nicht oft gehört habe, weil ich Angst habe, meine Boxen verkleben. Aber der ging so. Für Gabi tue ich alles. Wer kennt den noch? Fürchterlich. Heißt du Gabi oder was? Und dann hieß das in dem Text, in dem Liedertext hieß das, und dann bringe ich munter den Mülleimer runter für Gabi tun. Wer kennt das noch? Die alten Vorderen auf jeden Fall, ne? Und ich gedacht, da ist tiefe Wahrheit drin in Bezug auf die Predigt. Jetzt kommt der dritte Ansatz, eine neue Kollekte zu sammeln. Jetzt kriegt er auch noch Eheunterricht. Pass mal auf, es ist ein großer Unterschied, ob ein Mann wirklich verliebt ist. Wenn ein Mann verliebt nach Hause kommt, vielleicht hat er den ganzen Tag hart gearbeitet, er kommt nach Hause und dann sieht er seine Gabi. Und er ist so dermaßen verliebt, dass Gabi nur ihren Hauch eines Blickes von seinen hübschen Augen abwendet und auf den vollen Mülleimer richtet. Dann schwebt er zum Mülleimer und schnappt sich das Ding und bringt das runter. Warum? Weil er verliebt ist. 30 Jahre später, ohne Liebe, sieht das dann so aus. Der Mann kommt müde von der Arbeit nach Hause. Seine Gabi schaut ihn an. Er guckt Gabi an. Er guckt den Mülleimer an und sagt, hey, du alte Schlampe, kannst du nicht den Mülleimer runterbringen? Ich meine, das ist ein kleiner Unterschied, wenn ihr das gemerkt habt, ja? Hallo? Leuchte ich jetzt zu tief rein, ja, oder? Wo ist mein Bier? So. Merkst du den Unterschied? Und es ist genau so. Es ist genau so, wenn du total verliebt bist in Jesus und Jesus sagt, wandel würdig, dann machst du das nicht, um zu beweisen, dass du verliebt bist, sondern du machst es irgendwie automatisch. Weil du bist so verliebt in Jesus, keine Ahnung, darf sie? Ja, nur richtig. Ja, deshalb muss man mehr über ihn reden, ja. Ja, macht ja nichts, die haben sie auch nicht alle. Ja, das ist kein Problem. Ich sag mal so, die Kirchenväter haben immer gesagt, verkündige das Evangelium, wo immer du bist und wenn es sein muss, benutze Worte. Ja, also mach erstmal was, damit die dir zuhören, ja. Also wenn du selbst lebst wie ein Schnarchlappen, dann glaubt dir kein Mensch, ja. Aber wenn du würdig wandelst der Berufung, nur wie machst du das? Das Erste ist, du musst gewurzelt sein in der Liebe. Und wenn du in der Liebe Gottes gewurzelt bist, dann kann es gar nicht ausbleiben, dass du plötzlich Dinge tust, gerne tust, freiwillig tust. Nicht, weil der Pastor sagt, ich möchte das gerne, dass du das tust. Sondern in dir ist eine Kraftquelle. Und so wie du Gnade siehst, saugst du das rein und feierst die Güte Gottes, weil du weißt, Jesus liebt mich. Und deshalb, Jesus hat keine Stiefkinder. Jesus behandelt nicht den einen immer gut und den anderen immer schlecht. Und Jesus liebt uns alle. Und das muss tief, tief drinne sitzen. Oh, ihr guckt immer noch so. Na gut, ich mache noch einen Anlauf. Damals war das so, da hatten wir so eine Endzeiterwartung. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, so in den 70er Jahren, da glaubten alle, Jesus kommt gleich wieder. Manche haben ihre Häuser verkauft und sich mit dem Koffer auf den Berg gestellt, was immer sie mit dem Koffer da wollten, aber however. Jedenfalls, und dann gab es so mächtige Prediger damals, die hatten so ganz tiefe Stimmen und ich saß da als kleiner Bibelschüler und dann predigten sie mit Vorliebe Offenbarung 2. Tu Buße. Ich habe wieder dich. Du hast die erste Liebe verlassen. Und ich saß da, oh Gott, ja, mein Herr, was habe ich alles getan? Herr, ich gehe sofort los. Ich verteile wieder Traktate am Bahnhof. Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Komm und tu Buße, damit die ersten Werke wieder. Ja, oh, stimmt, Herr, oh, Massa. Ich habe da ja, weißt du, dann haben die mich unter Druck gesetzt, weil ich unbelehrt war. Ich wusste nicht, dass ich in Liebe gewurzelt sein muss. Und dann habe ich eben gedacht, du liebe Zeit, was habe ich jetzt alles falsch gemacht? Und das ist so interessant, dass dieser Text so falsch ausgelegt werden kann. Da ist das nämlich so, dass Jesus die Gemeinde, die da kritisiert wird, eigentlich lobt für alles, was sie macht. Die rödelt und rödelt und rödelt. Nur, es waren tote Werke. Und zu der Gemeinde sagt Jesus nicht, zuerst tu die guten Werke wieder und komm zur ersten Liebe, sondern andersrum. Und da habe ich drüber nachgedacht, ich sage, du liebe Zeit, warum habe ich mich damals so verängstigen lassen? Was war denn das? Es war meine Unsicherheit, dass ich nicht gewurzelt war in der Liebe Gottes. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo man beweisen muss, dass man was wert ist, durch gute Noten oder durch Leistung auf dem Arbeitsplatz. Und da hat das auch alles seine Funktion, aber doch nicht in der Liebe Gottes. Wenn Jesus zu dieser Gemeinde sagt, tu Buße und tu die ersten Werke, dann sagt Jesus im Grunde genommen genau dasselbe, was in dem Lied von Gabi vorkommt. Jesus sagt, pass mal auf, wenn du Buße tust und in die erste Liebe zurückkommst, dann wird automatisch Folgendes passieren. Du tust die ersten Werke wieder. Nur was ist die erste Liebe? In 1. Johannes 4 steht geschrieben, er hat uns zuerst geliebt. Hä? Da steht das wörtlich. Er hat uns zuerst geliebt. Was ist die erste Liebe? Die erste Liebe ist, er liebt mich. Jetzt hätte ich ein bisschen mehr Reaktionen erwünscht. Ich versuche es nochmal. Die erste Liebe ist, er liebt mich. Könnt ihr wenigstens mal ein Halleluja murmeln? Oder? Achso, okay. Ja, okay, naja. Aber ihr müsst ihr nicht, ihr seid geliebt. Zu Deutsch, in dem Moment, wo ich etwas tue, was ich nicht aus dem Bewusstsein tue, dass er mich liebt, stehe ich in der Gefahr, tote Werke zu tun. Ich tue Werke, weil ich muss. Ich muss würdig wandeln der Berufung, mit der ich berufen bin. Nee, du musst gar nichts. Du musst von Neuem geboren werden, wenn du das Reich Gottes sehen willst. Das Einzige, du musst in der Schrift. Im Neuen Testament. Das heißt zu Deutsch, in dem Moment, wo ich inne werde, Jesus liebt mich, kommen aus mir heraus Werke. Nicht um zu beweisen, dass ich Jesus liebe, sondern in dem Bewusstsein, er liebt mich. Und weil, da kann ich gar nicht anders, als darauf reagieren und sagen, wow, Herr, so eine Fülle von Leben schenkst du mir. Jesus ist übrigens nicht gekommen, dass wir Leben haben, sondern die Fülle des Lebens haben. Wir sollen also nicht so hinplätschern und morgens ins Spiel gucken, ich kenne dich nicht, ich rasiere dich trotzdem. So. Nee, also, sondern, wow, ich bin ein Königskind. Du bist eine Prinzessin des Herrn. Amen? Come on. Und wenn mir das inne wird, dass Gott mich liebt mit all meinen Marotten, mit all dem, was bei dir noch verändert werden muss. Halleluja. Er liebt mich total, aber er lässt mich aus lauter Liebe nicht so, wie ich bin. Aber die Grundlage ist erstmal, dass er mich liebt. Und wenn mir das klar wird, er liebt mich zuerst. Wenn ich das an mich ranlasse, aber ich mache weiter, ich komme noch. Dann trage ich für Jesus den Mülleimer runter, weißt du? Dann mache ich die ersten Werke wieder. Und das ist mir völlig egal, ob es einer sieht oder nicht. Weißt du, kommst in Gemeinden manchmal und dann sagt der Pastor, oh, was ist gerade passiert? Was ist denn passiert? Ja, meine Sonntagsschultante hat gesagt, 20 Jahre habe ich hier gedient und 20 Jahre hat mich hier keiner angehört. Ich schmeiße das jetzt alles hin. Als ich das hörte, habe ich gesagt, wofür hat die eigentlich gedient? Um Anerkennung zu kriegen? Oder aus der Fülle der Liebe, weil sie so geliebt ist von Christus, dass sie Freudigkeit hat, dass die Gemeindeleitung sagt, hey, du darfst deine Liebe hier frei rauslassen, wir vertrauen dir das Kostbarste unserer Gemeinde an die Kinder. Dann kann ich nicht ausbrennen, dann feiere ich das jeden Tag neu. Jesus, du liebst mich so sehr und ich kann von dem Überfluss, der in mir ist, was weitergeben. Halleluja, danke für die Chance. Das ist eine andere Nummer, versteht ihr? Geht nicht mit Ausbrennen. Ist ja in Mode gekommen mit Ausbrennen, aber ich halte nichts von. Ich habe den Vers noch nicht gefunden. Jesus ging in die Wüste und brannte aus. Naja. Oder seiner Gewohnheit gemäß stand Jesus vom Schreibtisch auf, weil er lange gearbeitet hat am Computer. Also, naja, aber das sind ja Zusammenhänge. Ne? Das heißt, also irgendwie müssen wir lernen, die Liebe Gottes genießen. Geschwister, erste Liebe. Denkt doch mal wirklich ganz nüchtern nach. Was war zuerst da, die Liebe Gottes oder du? Er hat aus Liebe das ganze Universum geschaffen. Bisschen länger her als du. Amen? Das ist die erste Liebe, dass er mich geliebt hat. Der hat mich so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für mich hingegeben hat. Und da frage ich, ob er mich liebt. Geschwister, ich habe mal in einer Jugendgruppe das Gebet gehört und ich habe es verstanden. Da betet ein junges Mädchen, Herr Jesus, ich wünschte mir, du könntest mich mehr lieben. Ich verstand genau, was sie meinte. Sie meinte, sie wollte mehr geliebt fühlen. Aber das Gebet ist gefährlich. Weil das hinterfragt Gott. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich habe dieser Jugendgruppe gesagt, hört mal zu, Geschwister, ihr seid auf dem falschen Trip wie ich damals. Wenn Gott euch die Gnade gäbe, jetzt eine Woche lang in der kompletten Heiligung zu leben, ihr lebt die ganze Woche lang sündfrei, voll in Heiligung, beten, fasten, was immer ihr denkt, was Heiligung sei. Und ihr kommt nächsten Samstag wieder in die Jugendstunde. Wer von euch denkt, dass Gott euch mehr liebt als heute? Nada. Null. Gott liebt dich genauso. Natürlich, wenn du in der Heiligung wandelst, bist du effektiver, viel effektiver. Gott kann mehr durch dich arbeiten und fließen. Aber Gott liebt dich. Leute, wenn die Grundlage, wenn diese Wurzel nicht stimmt, wenn diese Grundlage weich ist, wird eure Christus-Nachfolge anstrengend. Aber es ist schön, Jesus nachzufolgen. Hallo. Kick mal deinen Nachbarn an und sag, der predigt heute nur für dich. Ihr müsst euch mal überlegen. Jesus fand dich so wertvoll, dass er für dich gestorben ist. Ich hab eine Geschichte gelesen. Da hat ein Typ 20 Millionen Dollar aufgebracht, um ein Picasso zu ersteigern. 20 Millionen Dollar, lieber Heiland. Also da hätte ich eine andere Verwendung für. Ich würde zuerst den Zehnten euch geben, ist ja klar. Und ich meine, für so eine Leinwand, überleg doch mal, mit Klecksen drauf. Das ist Holz und Leinwand und ein bisschen Farbe mit einem Wert von 10 Euro, wenn es hochkommt. Und der Typ gibt 20 Millionen Dollar auf einer Versteigerung. Der nimmt das mit Security runter in seinen Keller in Safe und einmal im Jahr macht er den Safe auf und hat dann Kalaschnikow-Onkels rundherum stehen, nur damit ihm das keiner klaut. Und dann guckt er darauf und ergötzt sich und dann stellt er schnell wieder weg. Ist das 20 Millionen Dollar, lieber Heiland. Ich meine, wir können ja einen Test machen. Nächsten Sonntag bringt Burkhard eine Leinwand mit. Zwischen Holz, Leinwand. Ihr dürft alle Farben mitbringen. Eier, Tomaten, was immer ihr habt. Und dann machen wir hier ein Unikat. CCK Unikat. Und das wird ein herrliches Bild. Sowas hat es noch nie gegeben und wird es nie wieder geben. Es ist wirklich original. Unten steht CCK. Dann bringen wir das auf den Weihnachtsmarkt und stellen unten ein Schild dran, 20 Millionen Euro. Könnt ihr ersteigern. Wer von euch meint, dass irgendjemand 20 Millionen Euro für die Klecksographie da gibt? Mit Chance, ne? Also, wenn einer vorbeikommt, der völlig durchgeknallt ist, dann kann das, ja, kann schon passieren. Aber ich meine mal grundsätzlich, ihr wisst, wo ich hin will. Wahrscheinlich nicht. Aber es kann sein, dass dieser Millionär in Amerika in 5 Jahren das Bild rausholt, wieder zu Sotheby's bringt und sagt, 30 Millionen und kriegt die. Warum? Weil Picasso draufsteht. Ich meine, ihr merkt schon, was für ein Kunstverständnis ich habe. Aber mir ging es einfach um diese Sache. Das heißt zu Deutsch, was lernen wir? Wir lernen, der Preis einer Sache wird bestimmt durch den Betrachter. Dieser Millionär dachte, diese Kleckserei, weil Picasso unten draufsteht, sei 20 Millionen wert. Das heißt, er misst diesem Bild 20 Millionen Dollar wert zu. Während unser Unikat, was wir da hinstellen auf dem Weihnachtsmarkt, da ist keiner, der diesem Bild einen Wert zumisst und deshalb kriegen wir die 20 Millionen Euro nicht. Seid ihr mit mir? Wichtig. Jetzt gibt es Christen, die ihren Wert hinterfragen, ihre Liebenswürdigkeit hinterfragen. Dabei ist für sie der allerhöchste Preis nicht nur geboten, sondern bezahlt worden, den es gibt. Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Wenn du ein Freund von Jesus bist, merkst du, was für einen Wert du hast, wie kostbar du bist, wie absolut liebenswert du bist, begehrenswert. Die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Geschwister, die Welt, in die Jesus gekommen ist, war nicht perfekt. Römische Besatzung, korrupter König, religiöse Verführer. Überall. Und trotzdem ist Jesus gekommen. Weil er dich und mich so sehr liebt. Diese Welt liebt er so sehr. Diese Welt war nicht perfekt. Ich habe meine Frage, ist irgendjemand hier im Raum perfekt? Noch nicht ganz, ne? Selbst ich nicht, könnt ihr meine Frau fragen. Ist perfekt ein Liebesgrund oder eine Liebesablehnung? wenn Jesus in diese Welt kam, die nicht perfekt war. So sehr hat er die Welt, Klammer auf, die kaputte Welt, geliebt, Klammer zu, dass er kam. Also wenn du sagst, ich bin der letzte Heuler, ich kann nichts, ich hab nichts, ich bin nichts und die andere Hälfte hat man mir geklaut. Das ist kein Argument, dass Christus dich nicht liebt. Das ist, wie du dich fühlst. Warum? Weil du nicht gewurzelt bist in der Liebe. Wenn du nicht gewurzelt und gegründet bist in dieser Liebe, wird Christentum anstrengend. Daher kommt all diese Heuchelei, diese Gesetzlichkeit, diese Unfreiheit, diese Freudlosigkeit. Christen schleppen sich in Gottesdienst. Oh, ich muss ja in Gottesdienst gehen, so ein schimpfter Pastor. Du liebe Eiche, was ist denn mit dir denn los? Knatterige Christen, das ist auch ein Widerspruch in sich selbst. Wenn du knatterigen Christen siehst, das kann nur daran liegen, dass er lange nicht in der Gegenwart des Herrn war. Weil der Psalm sagt, in der Gegenwart des Herrn ist Freude immer da. Also merkt ihr das, wenn du einen knatterigen Christen siehst, hat was damit zu tun, dass er lange nicht in der Nähe von Jesus war. Das heißt, er ist nicht gewurzelt in der Liebe. Es gibt schlimme Zeiten, Geschwister, ganz klar, aber dafür sind wir doch Geschwister, dass wir einander helfen, oder nicht? Manche sind weggeblieben, weil sie schlecht drauf sind, sagen, heute kann ich doch nicht in die Gemeinde gehen, ich habe gestern gesündigt, andersrum. Gerade weil es gestern nicht so toll war, komm in die Gemeinde, damit du wieder hochgepäppelt wirst, dass die Liebe Gottes dir wieder bewusst wird. Die fließt auch durch Menschen, die Liebe Gottes. Halleluja. Langsam taut's auf. Halleluja. Preis dem Herrn. Wie lange darf ich denn eigentlich hier predigen? Wer gibt mir noch 10 Minuten? 10, 20, 40, 30, 40, reicht. Vielen Dank. 40 Minuten darf ich noch. Na gut, wenn man alle 35 Jahre vorbeikommt, dann darf man auch mal länger was sagen. Ne? Ist auch noch keiner eingeschlafen, soweit ich sehe. Ich liebe die Sprachforscher. Zum Beispiel diese Wycliffe-Leute, die Bibeln übersetzen in Sprachen, die es noch gar nicht gibt. Also die Sprachen gibt es schon, aber es gibt keine Schrift. Und ich habe einen kennengelernt, der ist dann in Amazonas da in den Dschungel reingefahren, hat da irgendeinen Indianerstamm ausgefummelt und hat deren Worte in Sprache und Buchstaben verwandelt, bis er dann anfing, das Neue Testament und dann die ganze Bibel zu übersetzen. Das sind Künstler. Das sind Leute, die sind so fit in der Birne. Die studieren erst, eine Freundin von mir, eine Klassenkameradin von der Bibelschule, die ist eine Wycliffe-Übersetzerin, deshalb weiß ich das. Die hat also Pädagogik, Linguistik und all das studiert, plus die alten Sprachen. Und jetzt habe ich einen kennengelernt in den USA drüben. Dem hat Gott den Auftrag gegeben, nachdem er eine ganze Bibel in eine neue Sprache übersetzt hat, dass er die Bibel nochmal übersetzen sollte. Und ich habe da gesessen, als ich das erste Mal hörte und habe gedacht, ey Alter, noch eine Bibelübersetzung, brauchen wir das wirklich? Und dann hat er ein Beispiel gebracht, wo ich gedacht habe, wow, da klingelte das bei mir. Denn er sagt, guck mal, die meisten Übersetzungen, zum Beispiel des Neuen Testaments, die wir haben, sind ja aus dem Griechischen übersetzt worden. Aber Jesus hat gar kein Griechisch gesprochen. Der hat Aramäisch gesprochen. Da wird euch euer Freund hoffentlich was erzählen können. Ja? So, das heißt, um Jesus und was er sagte richtig zu verstehen, braucht man nicht nur, dass ein paar Rabbiner mal darüber lesen und die jüdische Kultur da reinlesen, weil das ist ganz wichtig. Deshalb gibt es diese Jerusalemer Schule. Und ich beschäftige mich gerne mit Leuten, die das machen, weil ich gerne wissen will, was hat Jesus wirklich gesagt. Sondern es gibt Leute, die sagen, die vergleichen die Texte, die Jesus gesagt hat, mit dem, was damals in der aramäischen Sprache vorhanden war und kriegen dadurch andere Rückschlüsse. Ich nehme euch nur mal ein Beispiel, was jeder Lobpreisleiter sehr gut versteht. Ihr kennt alle 2. Korinther 5, wo drin steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen. Jetzt sagt er, ja, wenn man das aber richtig übersetzt, müsste man das so übersetzen. Da, wo der Geist Herr ist, da ist Freiheit. Kleiner Millimeter. Aber die hatten damals, die deutschen Bibelübersetzer oder auch die vor denen, nicht den Mut, den Heiligen Geist mit dem Titel Herr zu benennen, weil sie noch nicht klar waren mit der Trinität. Also haben sie den Satz immer so übersetzt, und das ist ja auch nicht falsch, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Aber die andere Komponente da drin macht mir sofort klar, wo der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Lobpreis ist. Der gute Lobpreis ist, wo der Geist Herr ist und nicht der Lobpreisleiter. Natürlich muss der Lobpreisleiter irgendwie entscheiden, was gesungen wird. Aber wenn er innerlich vor seinem inneren Herzensauge immer dieses Vorfahrtbeachtenschild sieht, in dem Moment, wo der Heilige Geist vorbeikommt, stopp. Der Heilige Geist kommt immer von rechts. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine, ja? Also es ist so, dass ich mich vortaste. Ich versuche das. Ich versuche herauszufinden, welche Lieder sind angebracht. Wie oft singe ich die? Wann kommt welche Reihenfolge? Aber es gibt Lobpreisleiter, die wollen den Heiligen Geist nachmachen. Und dann sind sie der Herr. Und das ist wie, als wenn man so einen alten Oldtimer ankurbeln will. Die kurbeln und kurbeln. Und die ganze Gemeinde turnt immer mehr ab, anstatt dass sie anspringt. Aber in dem Moment, wo der Lobpreisleiter weiß, wenn jetzt hier nicht der Heilige Geist Herr ist, entsteht die Freiheit nicht, dass meine Geschwister anbeten. Du kannst sagen, Haarspalterei, aber für mich, der ich auch viel Lobpreis geleitet habe, ist das BAM, ist das der Hammer gewesen. Jetzt endlich kapiere ich, was ich immer schon in meinem Herzen wusste. Jetzt habe ich die Bibelstelle dafür. Wenn der Heilige Geist kommt, muss alles andere zurücktreten. Der Heilige Geist tut nie etwas gegen sein Wort. Versteht ihr? Also nicht, dass einer denkt, jetzt müssen wir alle hier rumspinnen. Das ist das nicht damit gesagt. Es ist nur gesagt, Presence for Principles. Seine Gegenwart ist wichtiger, als dass ich meine Gottesdienstprinzipien durchziehe. Das ist nur als Beispiel. Und der hat mir erzählt, dieser Bibelübersetzer, der Wycliffe, und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, was ist das meistgepredigte Buch im Neuen Testament bei den ersten Christen? Wenn das heißt, die Apostel blieben in der Apostellehre, im Brotbrechen, in den Schriften und was da alles steht, was war denn ihre Grundlage? Das Neue Testament war nicht geschrieben. Also woraus haben die gepredigt? Bitte? Ja, ja, sicher, aber wenn das heißt, sie blieben in den Schriften, was für Schriften waren das? Das Alte Testament, logisch. Das heißt, die ersten 100, 150, 200 Jahre haben die ersten Christen Altes Testament gepredigt, um Christus zu beweisen. Das geht. Kann man gut aus dem Alten Testament. Paulus hat das gemacht, der hat die ganzen Leute da wirklich aus der Schrift heraus, hat er belegen können, dass Christus der Messias ist. Ratet mal, was ist das Buch des Alten Testaments, was im ersten 100, 150, 200 Jahren nach Christus gepredigt wurde am meisten, wo es am meisten Kommentare drüber gibt, am meisten erhaltene Predigten drüber gibt. Was für ein Buch des Alten Testaments ist bei den ersten Christen in den ersten 100, 200 Jahren am meisten gepredigt worden? Bitte? Habe ich auch gesagt, ist aber nicht. Psalmen habe ich auch gedacht. Psalmen ist echt gut. Nein? Auch nicht Mose. Es ist das Hohelied. Warum? Warum? Wer kann sich an die letzten Verse des Neuen Testaments erinnern? Was steht da? Und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Das heißt, die ersten Christen haben mit einer Naherwartung gelebt, dass Jesus jeden Moment kommt. Selbst als er aus den Toten auferstanden ist, kommen die Jünger zu ihnen in Apostelgeschichte 1 und sagen, ist es jetzt, dass du das Reich aufrichtest? Und Jesus sagt, es ist nicht eure Sache, Zeit und Stunde zu wissen. Das heißt, die ersten Christen, weshalb sie die ganze Kraft auch hatten, bis hin zum Märtyrertod im Circus Maximus von Löwen zerrissen zu werden, war, dass sie wussten, Jesus kommt jeden Moment wieder. Ich bin verliebt in meinen Bräutigam. Die Gemeinde verstand sich als Braut. Und Jesus ist der Bräutigam. Und das Hohelied beschreibt Braut und Bräutigam. Salomo, Jesus, Sulamit, die Gemeinde. Die haben ein erotisches, romantisches, völlig durchgeknalltes Liebesspiel. Manche Leute lesen das nicht, weil es zu erotisch ist. Aber Gott hat keine Angst vor Erotik. Da wird etwas beschrieben von dem Verhältnis des Herzens der Gemeinde zu ihrem Erlöser, zu ihrem König. Diese Sehnsucht. Oh, wo ist mein Liebster? Wo ist, wenn ihr das mal lest. Geschwister, ihr denkt vielleicht, was hat das mit dem Thema zu tun? Aber es ist genau drin, voll drin. Wer von euch weiß, wie Hohelied anfängt? Ja, ja, er hat ein Handy. Wer weiß das? Jetzt kannst du mal anschmeißen. Keiner weiß. Hohelied 1,1. Ja, zeig mal den Vers. Ja, siehst du. Ja, das ist eine interessante Übersetzung. Was ist denn das? Gute Nachricht? Hoffnung für alles. Lohnt sich fast nicht zu lesen, aber ist immer schon, naja. Ihr wisst ja, es gibt genauere Übersetzungen. Schmeiß mal den Vers an, bitte. Kommt nicht? Achso, macht nichts. Ist ja gut, wir hatten es ja eben schon. Also der Hohelied fängt an mit: Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Jetzt denkst du natürlich, was hat das mit der Predigt zu tun? Der nächste Satz ist für Deutsche nicht einsehbar. Der geht so weiter. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Und die Deutschen und auch viele andere englische Übersetzer haben das wohl schon recht übersetzt. Nun muss man aber wissen, dass die hebräische Sprache, so wie die Sprachforscher uns erzählen, eine Sprache mit mehrfacher Bedeutung ist. Mhm. Das Althebräisch, das Alte Testament, ist mit 7500 Worten ausgekommen. Das neue Hebräisch hat 225.000 Worte. Allein aus der nackten Überlegung kannst du schon schließen, dass im Alten Testament also Worte benutzt wurden, die doppelte Bedeutung haben. Sonst wäre man mit so wenigen Worten nicht klargekommen. Und wir haben es in jeder Sprache. Wenn ich zu euch sage B-A-N-D, wisst ihr nicht, was ich meine? Band. Was Band? Also wenn ich nur Band sage, wisst ihr nicht, was ihr denken sollt. Einige denken die Band. Andere denken das Band. Einige denken der Band. Der Band wäre ein Lexikon. Das Band wäre eine Schnur. Die Band ist eine falsch ausgesprochene englische Musikgruppe. Aber du weißt nicht, was ich sag. Ich sag Band und du weißt nicht, was ich sag. Stimmt? Das heißt, nur aus dem Kontext heraus kannst du rauslesen, was bedeutet B-A-N-D. Und ihr wisst, die hebräische Sprache, besonders auch wenn es zu den Namen Gottes kommt, den Namen Gottes siehst du überall. Mit dem L am Ende, ja, Hesekiel. Das L ist immer der starke Gott. Das taucht überall, taucht L auf. Aber wenn man das nicht weiß, dann liest man darüber und denkt, naja, ist halt ein Name. Joel oder so. Jetzt ist das so, diese Worte, die dort stehen, muss man also aus dem Kontext interpretieren. Und dieser Sprachforscher machte mich darauf aufmerksam. Und das war für mich wie ein Hammer. Du kannst das Wort, er küsste mich mit den Küssen seines Mundes, genau so übersetzen, er schenkt mir ein Glas edlen Wein ein. Und plötzlich macht der zweite Satz Sinn. Aber deine Liebe ist noch besser wie bester Wein. Das heißt zu Deutsch, in dem Verliebtseinstaumel mit Christus erlebst du mehr als das Highsein oder den Genuss mit einem Glas Wein. Sonst macht der zweite Satz für uns Deutsche doch keinen Sinn. Er küsste mich in den Küssen seines Mundes, denn seine Liebe ist besser als Wein. Kriegen wir doch so nicht zusammen. Aber wenn du das weißt, dass das eine doppelte Bedeutung ist, wie Gott eben mit Sprache umgehen kann. Gott kann mit Sprache. Er sprach und er stand da. Gottes Sprache ist unglaublich kreativ. So, das klingelte dann bei mir. Ich sage, wow, das ist ja der Hammer. Wenn das, er küsste mich mit den Küssen seines Mundes, kann auch übersetzt werden. Er schenkt mir ein Glas edlen Weines ein. Aber seine Liebe ist noch besser. Und jetzt schnallt euch bitte an. Er küsste mich mit den Küssen seines Mundes, kann noch anders übersetzt werden. Jetzt passt wirklich auf. Es kann übersetzt werden wie eine Armee ausrüsten mit Waffen zum Kampf. Und da habe ich erst gestanden und gesagt, ich krieg's nicht, Herr, was ist es? Und ich habe gekaut und gekaut und gekaut und plötzlich fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Ich sage, yes, ich hab's. Geschwister, wir leben in einer Zeit, von der Jesus gesagt hat, dass die Liebe in den meisten erkalten wird. Warum? Es ist eine Endzeitaussage. Nicht, dass Jesus das prophezeit und toll findet, aber er beschreibt, wie die Endzeit sein wird. Die Liebe wird in den meisten erkalten. Warum? Nee. Die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen. Geschwister, wer von euch hier ist schon mal ungerecht behandelt worden? Aha, doch ein paar. Obwohl ihr Christen seid, ne? Was passiert, wenn wir ungerecht behandelt werden? Dann verschrumpelt unser Herz. Unser Herz verliert Liebesfähigkeit. Wir machen uns Sorgen über unsere Weihnachtsmärkte, weil irgendwelche Idioten meinen, sie dienen Gott, wenn sie Bomben legen. Wenn du anfängst, mit solchen Waffen zu kämpfen wie der Feind Gottes, dann kannst du nicht Reich Gottes bauen. Deine Waffen sind fleischlich, aber unsere Waffen sind nicht fleischlich. Unsere Waffen sind mächtig in Gott. Gott möchte uns ausrüsten mit Waffen zum Krieg. Unsere Hauptwaffe, Geschwister, ist Liebe, nicht Terrorismus. Wenn durch Ungerechtigkeit dein Herz verschrumpelt, wie kannst du in der Endzeit überleben? Das wird so sein. Jetzt überlegst du dir, wie bereite ich mich darauf vor? Ich predige keine Angstpredigt. Ich predige, dass du geküsst werden musst. Weil sonst verschrumpelt dein Herz. Und wenn du nicht gewurzelt und gegründet bist in Liebe, wenn du dich nicht ständig küssen lässt, wenn du dich nicht erfüllen lässt mit der Liebe Gottes, wie willst du die Endzeit überleben? Nachher siehst du genauso aus wie der Feind. Du bist Christ und kämpfst mit Waffen, die eines Christen nicht würdig sind. Wie konnten die das machen, die ersten Christen? Wie konnten die Märtyrer sein? Wie ging das? Die haben ihre Verfolger geliebt. Wie geht denn das? Also wenn mir einer doof kommt und auf meinem großen Zeh parkt, dann merke ich in meiner Tasche die Neigung, meinen fünffachen Dienst mal einzusetzen und den mal richtig auf die Glocke zu geben. Weiß irgendjemand, wovon ich rede hier? Ja, da klappt mir das Messer doch auf. Das ist doch meine menschliche Reaktion. Aber wenn ich voll mit der Liebe Gottes bin, dann sehe ich diesen Sünder, der mir auf meinem Fuß parkt, als jemand, der irgendwie zu kurz gekommen ist, der irgendwie die Weisheit nicht hat. Und der tut mir leid. Also nicht arrogant, sondern wirklich. Und ich kann, Jesus hat gesagt, liebet eure Feinde. Wie geht denn das? Das kannst du nicht. Hör auf! Lass dich füllen mit der Liebe Gottes und dann geschieht als Ergebnis, dass du deine Feinde liebst. Aber wenn du das als Ziel oben auf deine Marke setzt, hier muss ich hin, das ist mein Benchmark, ich muss meine Feinde lieben, du gehst kaputt. Das kann man nicht. Wenn es künstlich ist, ist es unecht und jeder merkt, dass es unecht ist. Aber wenn es echt ist, dann hat das so viel Power, dass die Leute, als sie die Leute im Circus Maximus sahen, wie sie von Löwen zerrissen wurden, als brennende Fackeln rumriefen, die haben sich zu Scharen bekehrt. Der Kaiser konnte nichts dagegen machen, weil diese Kraft ist viel, viel stärker. Die Liebe Gottes ist die stärkste Kraft im Universum. Die Frage ist, wie kriege ich das in meine Wurzel? Hallo? Das ist doch der Punkt. Wie kann ich mich küssen lassen? Versteht ihr das Bild? Ich kann ja auch mich künstlich abwenden, indem ich so viel rödel und mache und tue, dass ich 1000 Werke tue, aber es sind tote Werke, weil sie nicht aus Liebe geboren sind. Und deshalb brauche ich den Kuss von Jesus. Und wenn ich voll bin mit der Liebe, dass es einfach überschwappt, das merkt man. Das ist ein anderes Motiv. Da schleppe ich mich nicht dahin und sage, ich bin das charismatische Version des Problems. So. Die Welt braucht nicht die charismatische Version des Problems. Die Welt braucht Antworten. Hallo. Und wenn du jetzt in deinem Hirn anschaltest, oh ja, ich muss wieder mehr Feinde verteilen. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du musst dich lieben lassen. Wie geht denn das? Nun, das weiß ich nicht genau. Ich habe beobachtet, dass Menschen das verschieden erleben. Manche haben mir weiß gemacht und das sah auch in ihrem Leben so aus. Die gehen in den Wald. Die brauchen das von Zeit zu Zeit, einfach so einen richtigen Waldspaziergang zu machen, wo sie ihre Lungen durchatmen und wo sie dem Herrn ein Liedchen trallern. Und dann kommen sie aus dem Wald und du merkst, die sind gesund. Die sind wieder, yes, die Natur, die Schöpfung ist so schön, ich lobe meinen Herrn. Manche gucken deshalb extra an die Sterne wie Abraham und sagen, wow, wer das gemacht hat, ist mein Freund. Halleluja. Da kommt sofort Power. Ich bin geliebt. Manche malen, okay. Manche tanzen, okay. Manche machen, für mich ist Musik. Also Musik tut was mit mir. Weiß nicht, ich habe das früher schon gemacht, ohne dass ich wusste, dass es dafür eine Vokabel gibt. Man nennt das jetzt Soaking. Meinetwegen. Also ich weiß, dass das was tut. Wenn ich bestimmte Musik höre und ich die ranlasse an meinen Geist, dann merke ich, wie Gott durch die Musik mich ermutigt und zu mir spricht. In meinem Auto mache ich es am liebsten, weil da geht die Anlage bis 10, aber ich reiße dann immer bis 12 hoch. Halleluja. Und das stört dann keinen. Ne? Und wenn dann so die Bässe meine Eingeweide bewegen und ich fange an, den Herrn zu preisen mit beiden Händen oben und lasse den Heiligen Geist lenken bei 200 Klamotten über die Kasseler Berge, dann wird es richtig gemütlich. Nein, natürlich nicht. Aber es tut was mit mir. Ich kann mein Herz ausschütten, ich kann heulen, ich kann lachen, ich kann weinen. Ich bin einfach mit dem Herrn. Du musst das rausfinden, was für dich hilft. Wichtig ist, dass du hinterher weißt, ich bin geküsst worden. Manche brauchen das, dass man einfach hingeht, anderen von Jesus etwas zu erzählen. Weil von den Aposteln heißt es, die wurden sogar geschlagen, als sie dem Hohen Rat von Jesus erzählten. Und dann kamen sie nach Hause und freuten sich, dass sie die Ehre hatten, für Christus gedemütigt worden zu sein. Auch eine Nummer, aber zu Deutsch. Hausaufgabe. Ihr versucht die ganze Woche herauszufinden, dass ihr hier nächsten Sonntag geliebt hier auftaucht. Was küsst mich? Wie kommt die Liebe Gottes so zu mir durch, dass ich das endlich schnalle? Wie kann ich meine Wurzel tief machen? Dass ich gewurzelt und gegründet bin in der Liebe Gottes, damit ich die Erkenntnis übersteigende Erkenntnis des Christus habe. Das ist nicht intellektuell, das ist weit überintellektuell. Also nicht, dass der Verstand ausgeschaltet ist, der kommt nur hinterher. Manchmal brauchen wir einfach nur jemand, der uns diese Worte der Salbung sagt, Worte in Salbung sagt. Wir wissen, dass Jesus wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das heißt, da ist eine Möglichkeit, geküsst zu werden. Jesus bestätigt sein Wort durch mitfolgende Zeichen. Da ist eine Möglichkeit, geküsst zu werden. Ich weiß nicht, wie du das haben möchtest, aber ich weiß, wenn du lange nicht geküsst wirst, dann trocknest du aus. Und selbst wenn die Gnade kommt und hier und da Wunder wirken, du kommst nicht ran. Das berührt dich nicht. Gefährlicher Zustand, finde ich. Weil wenn mein Herz verschrumpelt, wenn meine Liebe erkaltet, Leute, dann es muss Alarm, da muss bei euch eine Lampe angehen. Und sagen, das geht nicht. Ich habe aus Zorn geantwortet, aus Reaktion geantwortet, ich war wütend. Dann tu Buße und kehr zurück in die Liebe. Komm zurück in diesen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft.